Heute gibt's Fake News bei uns im Podcast. Oder besser gesagt, in euren Lebensläufen gibt's Fake News. Wir erzählen euch nämlich, wo bei euch im Lebenslauf besonders viel gelogen wird und wo ich vielleicht auch schon mal gelogen habe im Lebenslauf und in welchen Branchen am meisten gelogen wird. Also all das erfahrt ihr heute bei uns und ihr erfahrt auch, wie ihr darauf am besten reagieren könnt. Nach den ganzen Lügen wird es danach ein bisschen entspannter. Susa und ich reden nämlich über Zocken am Arbeitsplatz und obwohl es aber nicht um Tetris geht, sondern um Arbeitsspiele, gibt euch das vielleicht noch ein paar Inspirationen mit, wie ihr Weiterbildungsmaßnahmen ein bisschen anders denken könnt bei euch im Unternehmen. Und ganz am Ende gibt es auch noch was zu lachen, denn wir haben unsere ja fast schon vergessene Kategorie HR Humor mal wieder ausgegraben für euch und haben einen Insta- oder TikTok-Tipp für euch mit dabei. Ja, das war es eigentlich schon. Ich würde sagen, Kamera läuft, Ton läuft, los geht's.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu deinem HR-Briefing. Wir sind wieder für dich da. Hier ist Susanne Schlossbauer, Susa. Und auch Marvin ist bei uns. Hi Marvin.
Hi Susa.
Sehr schön. Wir haben heute 3 Themen für euch mitgebracht und ich habe mich noch nicht ganz entschieden, welches mein Lieblingsthema ist, weil ich finde sie alle gut. Ich weiß, Marvin hat sich schon entschieden. Ich bin mir noch nicht ganz einig mit mir selbst sozusagen geworden, aber ihr könnt es auch gerne selber entscheiden. Ich fange einfach mal vorne an und das ist unser allererstes HR Hot Topic.
HR Hot Topic.
Es geht um Lügen im Lebenslauf. Ja, also wir nehmen es ja im Leben manchmal nicht ganz so genau mit der Wahrheit. Stichwort White Lies. Ich finde, im Englischen ist das wirklich sehr gut ausgedrückt. Diese kleinen Notlügen, die man mal hier, mal da erzählt, kennt wahrscheinlich jeder. Aber offensichtlich nehmen einige von uns es auch nicht so genau mit der Wahrheit in Lebensläufen. Das hat mich ehrlich gesagt schon überrascht. Eine aktuelle Studie von CV App hat ergeben, dass fast 60% der Befragten schon mal in ihrem Lebenslauf gelogen haben. Diese Studie ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber sie gibt ja dann doch den ein oder anderen spannenden Impuls für HR. Vor allem, weil sie eben zeigt, bei welchen Informationen besonders oft gelogen wird. Und jetzt bin ich natürlich sehr neugierig. Marvin, was glaubst du denn, bei welchen Informationen wird am häufigsten geschwindelt im Lebenslauf?
Hobbys, Fremdsprachen. Ich zum Beispiel, ich glaube, ich habe mal irgendwo, nachdem ich mal ein halbes Jahr Russisch gelernt habe an der Volkshochschule, weil ich es spannend fand, habe ich irgendwo mal Grundkenntnisse Russisch angegeben, aber nur bei einer Bewerbung, weil ich dann irgendwie auch so überzeugt von mir war und dachte, hey, du hast doch jetzt da was gelernt, ist mir aufgefallen, auf keinen Fall, ich könnte kein Wort, zumindest kein sinnvolles, mich da unterhalten und ähnlich muss man es wahrscheinlich auch dann schon bei Französisch sagen. Also ich würde sagen Fremdsprachen.
Ja, ich denke auch, wenn man im Bewerbungsgespräch davon ausgeht, dass man vielleicht einen Kaffee bestellen sollte, dann würde man es noch hinkriegen. Aber dann tatsächlich über irgendwas Wichtiges zu sprechen, ist dann wahrscheinlich schon schwierig. Das werde ich euch gleich sagen, die Auflösung, über was am häufigsten gelogen wurde. Ich werde jetzt zuallererst mal ganz kurz ein paar Rahmeninfos noch geben, damit ihr euch das vorstellen könnt und einschätzen könnt. In der Studie wurden 3000 Menschen in Deutschland befragt, ob und worüber sie schon mal im Lebenslauf gelogen haben. Und die Prozentzahlen, die ich jetzt gleich mit euch teilen werde, die beziehen sich immer auf diejenigen Befragten, die angegeben haben, dass sie schon mal was Unwahres auf ihrem CV angegeben haben. Marvin, du hast gerade von Sprachkenntnissen gesprochen und ich glaube, da warst du schon richtig, richtig nah dran. Am häufigsten wird nämlich über Fähigkeiten und Kompetenzen geschwindelt. Beinahe 80% haben hier schon mal die Unwahrheit angegeben. Die haben sich dann wie du als flüssig in irgendwie Mandarin oder Russisch oder sonst was ausgegeben. Oder jemand hat gesagt, dass er vielleicht auch ein kompletter Excel-Wizard ist. Da wird ganz, ganz oft geschwindelt. Auf Platz 2 folgt dann auch tatsächlich schon das Gehalt mit über 73%. Also hier wird wahrscheinlich ein höheres Gehalt als beim aktuellen Arbeitgeber dann angegeben. In den Gehaltsverhandlungen macht sich das natürlich ganz gut, wenn man da ein bisschen was drauflegt. Dann hat man natürlich eine gute Verhandlungsbasis, würde ich sagen. Und Platz 3 bei den Lügen im Lebenslauf ist die Stellenbezeichnung. Da wird dann aus einem Junior, zum Beispiel ein Senior oder aus einem Projektmitarbeitenden wird dann auf einmal ein Projektleiter oder eine Projektleiterin. Das hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen überrascht.
Das lässt sich doch leicht nachprüfen eigentlich, oder?
Habe ich mir auch gedacht. Da muss man ja einfach nur einmal irgendwie auf LinkedIn gucken und das abgleichen. Weiß ich nicht, wie die da geschwindelt haben. Ja, und dann kamen auch schon bei den Lügen die persönlichen Interessen. Da haben über 55% schon mal die Nichtwahrheit gesagt. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wieso lügt man bei so einem super unwichtigen Thema. Was denken die dann, dass Recruiter und Recruiterinnen Wert drauf legen, ob man lieber ins Theater geht oder lieber irgendein Spiel zockt, war mir nicht ganz klar. Über die Hälfte der Personen, der befragten Personen, haben auch beim Bildungsabschluss gelogen, 52%. Und bei den Anfangs- und Enddaten von früheren Stellen war es immer noch 51%. Bei den Referenzen haben auch ein paar geschwindelt, 49%. Auch beim Alter und bei anderen Sachen natürlich dann auch noch. Aber jetzt mal ganz kurz noch auf die Branchen geschaut. Was glaubst du denn, in welcher Branche wird am allermeisten hier Seemannsgarn gesponnen?
Ist das schwierig?
Also kleiner Hinweis, es ist relativ naheliegend.
Ah, du meinst prozentual wahrscheinlich, ne? Was irgendwie ein bisschen geistlicher ist, irgendwie Kopfarbeit auf jeden Fall, aber ich kann es nicht genau sagen.
Kopfarbeit, du bist sehr nah dran. Es ist nämlich die Kreativbranche. Mit 76,74% liegen die absolut auf Platz 1. Danach kommen aber auch schon Logistik und Transport mit 71,9% und das Baugewerbe mit 68,8%. Da frage ich mich auch so. Okay, ich habe schon mal eine Brücke gebaut und dann wirst du eingestellt. Ach nee, doch nicht. Keine Ahnung, was da geschummelt wird.
52% haben über ihren Bildungsabschluss gelogen. Das kann man doch auch leicht prüfen oder man muss mal anfangen zu fälschen oder so. Also interessant.
Ganz genau. Deswegen ist es auch wichtig, dass HR da vielleicht auch mal ein bisschen kritisch drauf schaut bei solchen Geschichten und das mal überprüft. Und ich glaube, Marvin.
Ich habe mich damit beschäftigt, wie man das denn erkennen kann, wenn man Lügen oder mal Fehler im Lebenslauf. Bei mir war es natürlich eher ein Fehler, weil ich mich selber überschätzt habe, weil es nicht direkt eine Lüge.
White Lie.
Genau. Ja? Aber als erstes sollte man natürlich immer misstrauisch sein, was Lebensläufe angeht. Jetzt besonders nach den Zahlen, die wir gerade von dir gehört haben, wäre ich da auf jeden Fall mal doppelt misstrauisch, weil im Endeffekt ist das ja auch immer eine Selbstmarketing-Maßnahme. Das heißt, da muss man gucken, wie stark will man sich da, will die Person sich da ins beste Licht rücken oder wie weit wird da was geschont und dann eventuell auch nochmal ein bisschen nachprüfen. Das kann man jetzt zum Beispiel über LinkedIn relativ schnell machen, gerade was die Titel oder so angeht oder dann vielleicht auch nach Referenzen fragen. Das sollte man dann schon in Betracht ziehen. Ich glaube, kritisch für mich wird es werden, wenn wirklich faktisch falsche Informationen angegeben werden. Also da gehört jetzt natürlich die Stellenbezeichnung zum Beispiel auch dazu, aber auch Alter fände ich, glaube ich, schwierig. Kommt natürlich dann immer darauf an, wie alt die Person ist, aber dann kann es ja schon auch ein Problem werden mit Renteneintritt und so eventuell. Muss man auch aufpassen, also fände ich schwierig. Ja, manche Sachen lassen sich natürlich schwer nachweisen. Hobbys und so weiter kann man, glaube ich, nicht überprüfen, ist aber auch nicht so relevant. Aber wie gesagt, Bildungsabschluss, Beschäftigungsdauer beim vorherigen Arbeitgeber, all das kann man aus den Zeugnissen ablesen. Ich glaube, also prinzipiell muss man natürlich als HR-Abteilung abwägen, wie weit man da bei der Kontrolle der Angaben gehen soll. Alleine deshalb, weil man da auch noch mehr Zeit und Ressourcen natürlich drauf verschwendet. Und ich sag mal, besonders häufig haben wir gehört, Susa, wird bei Fähigkeiten, bei Kenntnissen geschummelt. Da würde es sich jetzt zum Beispiel auch anbieten, das vielleicht in den Bewerbungsprozess mit aufzunehmen, indem man zum Beispiel einen Teil des Interviews nimmt, den man auf der betreffenden Fremdsprache zum Beispiel führt oder indem man eine kleine Programmieraufgabe drin hat oder eine Excel-Aufgabe oder vielleicht auch ein Case einbaut quasi in den Interviewprozess. Das haben wir zum Beispiel bei uns in den allermeisten Fällen. Aber auch da wieder macht den Prozess natürlich länger und kostet dann auch wieder Zeit und Muße. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie man das dann priorisiert. Aber ich glaube, darüber sollte man sich einmal Gedanken machen, prinzipiell, wie man damit umgeht und was das dann bedeutet für die Prozesse.
Absolut. Und du hast jetzt ein paar Sachen schon genannt, die man überprüfen kann. Wenn wir uns jetzt mal Stichwort Datenschutz anschauen, was ist denn beim Überprüfen des Lebenslaufs oder der Kompetenzen nicht erlaubt? Also laut Datenschutzgrundverordnung dürfen nur dann Daten online gesammelt werden, wenn ein sogenanntes berechtigtes Interesse besteht. Das bedeutet, dass Recruiter und Recruiterinnen auch nur nach Informationen suchen dürfen, die für die Stelle notwendig und auch wirklich relevant sind. Das heißt, wer eine Krankenschwester einstellt, den hat es nicht zu interessieren, da jetzt eine Bonitätsprüfung anzufordern. Wenn aber jetzt jemand mit viel Geld arbeitet, zum Beispiel in der Finanzbranche irgendwas oder als, weiß ich nicht, CFO oder so, dann wäre es natürlich wichtig zu wissen, ob derjenige oder diejenige auch Schulden hat. Und es ist immer eher gerechtfertigt, nachzuforschen, wenn die Person mit sensiblen Daten arbeiten soll, Zugriff auf vertrauliche Informationen erhält. Was zum Beispiel gar nicht geht, ist auf der anderen Seite den Instagram-Account von Bewerbenden zu stalken zum Beispiel, wenn die da nur privat unterwegs sind. Also natürlich darf man sich als Recruiter oder als HRer oder HRerin das geschäftlich benutzte Profil auf LinkedIn angucken, da auch ein bisschen rumklicken. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Fake-Freundschaftsanfrage an das Instagram-Profil eines Bewerbers schickt, um sich dann da einmal umzuschauen, dann geht das natürlich gar nicht. Das ist super creepy. Also das solltet ihr definitiv lassen.
Vielleicht auch so prinzipiell als Regel vor allen Dingen sich auf Daten verlassen, die einem freiwillig gegeben werden. Wenn jemand das LinkedIn-Profil verlinkt zum Beispiel, dann darauf zu gucken und ansonsten im Zweifel immer nachzufragen. Und wenn ihr Fragen habt oder euch unsicher seid beim Thema DSGVO und ich weiß gar nicht, ob alles davon komplett abgedeckt ist oder bei anderen Regeln, dann fragt am besten nochmal einen Experten, wie man das jetzt datenschutzrechtlich oder insgesamt rechtlich am besten umsetzen kann.
Absolut, würde ich zustimmen zu 100%.
So, Susa, jetzt haben wir natürlich gerade über die Wichtigkeit oder beziehungsweise auch die Unwichtigkeit von Hobbys geredet im Lebenslauf. Und in Zukunft könnte es sich da vielleicht lohnen, auch Computerspiele vielleicht mal in den Lebenslauf zu schreiben. Und warum, das hören wir jetzt in unserem HR Mindset.
HR Mindset.
Und zwar geht es um Zocken am Arbeitsplatz. Jetzt fragt ihr euch, Zocken, hä? Was hat das damit zu tun? Eigentlich ein bisschen vielleicht nicht so, was wir auf der Arbeit machen. Aber tatsächlich gibt es Unternehmen, die auch schon Computerspiele aktiv nutzen am Arbeitsplatz. Und Ziel dieses Zockens, sage ich mal, ist es, die Beschäftigten zu motivieren und sie auch zu schulen. Das Ganze habt ihr bestimmt schon mal gehört, nennt sich ganz grob Gamification und wird jetzt in viel mehr Bereichen des Berufslebens auch schon genutzt, um vor allen Dingen dann auch mehr Spaß am Lernen zu schaffen beispielsweise. Also ihr kennt bestimmt alle irgendwie Sprachlern-Apps wie Duolingo oder Bubble, die Minispiele beinhalten. Aber das ist eben nicht nur darauf beschränkt, sondern es gibt schon ganz viele Anbieter, die das eben so machen und auch zu ganz verschiedenen Themen. Und ich sag mal so, der Einsatz von diesen Spielen ist dabei nicht ganz ohne Herausforderung und sollte eventuell dann auch von euch begleitet werden und von HR. Aber erstmal ein paar Fakten. Also wir haben ein Unternehmen gefunden in Ludwigshafen, das heißt Sun Chemical. Und das ist eben eine dieser Firmen, die ganz spezielle Computerspiele als eine Art gamifizierte Schulungsmethode einsetzen. Da sind es jetzt im Speziellen Vertriebsmitarbeitende, die ein Spiel spielen, um zum Beispiel eine Preisverhandlungen zu üben, was ich sehr witzig finde. Also nicht witzig, also einen witzigen Use Case. Was ich zum Beispiel schon gesehen habe, sind Leute, die in so einer VR-Umgebung dann anfangen, irgendwas zu schweißen beispielsweise, auf so einer Bohrplattform und so. Aber jetzt für Preisverhandlungen, das habe ich noch nie gesehen, finde ich sehr kreativ. Und dann sitzt denen also wirklich ein virtueller Verhandlungspartner gegenüber, der wird dann ausfällig zum Beispiel und man muss dann irgendwie die richtige Entscheidung treffen und da angemessen reagieren, fand ich ein sehr schönes Beispiel. Genau, und dieses Unternehmen, das nutzt die Spiele jetzt erstmal nur zur Fortbildung und es gibt jetzt auch keinen spielerischen Wettbewerb zwischen den Mitarbeitenden, zum Beispiel wer hat den ausfällig gewordenen Digitalkollegen da besonders gut ausgenommen oder so, könnte man natürlich auch machen. Also die machen das schon, aber nicht von jedem einzelnen Mitarbeiter, sondern so zwischen den Teams, damit der Teamspirit gestärkt wird. Also da weiß man dann schon, welches Team da am meisten rausgequetscht hat aus der Person. Dann noch ein richtig großes Beispiel habe ich auch gefunden von der Firma Coty. Das ist ein börsennotierter Kosmetik- und Parfümkonzern und bei Coty, sag ich mal, die Herausforderung ist, dass extrem viele Menschen an ganz unterschiedlichen Orten Parfüm- und Kosmetikprodukte kennenlernen müssen und darüber Bescheid wissen müssen, damit sie eben auch verkaufen können. Und dafür haben die sogenannte Coty Luxury Experts Academy entworfen. Auch ein krasser Name.
Klingt spaßig auf jeden Fall.
Ja, Luxury Expert. Kannst du vielleicht eine Zertifizierung dafür bekommen, Susa? Dann bist du auch zertifizierter Luxury Expert. Und auf jeden Fall aber sehr wichtig, weil da nehmen zum Beispiel auch alle Mitarbeitenden von Douglas teil. Und das Schulungsmaterial ist da jetzt ganz speziell in Form von Rätseln und Quizzen. Quizzen, das, was übrigens die korrekte Mehrzahl von Quiz ist, meine Damen und Herren.
Quizzen.
Ich hätte jetzt Quizzes gesagt, aber gut. Genau, immer wenn da ein neues Beauty-Produkt gelauncht wird, dann gibt es da neue interaktive Lernformate, wo man sich also dann anhören kann, was dieses Produkt ausmacht, um es dann besser zu verkaufen. Und jedes Quiz, was man dann absolviert, bringt den Mitarbeitenden Punkte ein und dann auch da kann man sich wieder so ein bisschen miteinander vergleichen. Also, wen das interessiert, wir haben da auch mal ein paar Übersichtsartikel in die Shownotes gepackt und da könnt ihr euch ja nochmal reinlesen, aber das nur so mal zwei Beispiele, wie schon am Arbeitsplatz gezockt werden kann heutzutage.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, was sind denn so die einzelnen Einsatzbereiche für Computerspiele bei der Arbeit? Dann können wir das hier auch nochmal ganz kurz für euch aufschlüsseln. Vieles habt ihr jetzt quasi schon gehört. Mitarbeitende können Wissen oder bestimmtes Verhalten durch diese Spiele erlernen. Zum Beispiel auch beim Punkt Nachhaltigkeit. Also wie kann ich mich nachhaltiger verhalten als Mitarbeitender? Dann gibt es eben diese Schulungsspiele, die so ein bisschen zwischendurch auch gespielt werden können, um etwas zu lernen, was auch akut gebraucht wird. Herausforderungen und Rätselspiele und zukünftig könnten auch Spiele mit KI-Elementen relevanter werden, die sich dann noch besser auf die individuellen Spieler und Spielerinnen zuschneiden lassen. Und natürlich müsst ihr als HR da auch nochmal einiges beachten, wenn ihr diese Spiele, diese Gamification anbietet. Denn eines der größten Risiken ist ja wirklich ein gewisser sozialer Druck auch, der durch einen Wettbewerb dann entstehen kann. Also wir haben das vorher schon bei Sun Chemicals gehört, die haben das nicht so gemacht. Die haben gesagt, wir lassen die Mitarbeitenden nicht in den Wettbewerb gegeneinander antreten. Aber das könnte natürlich auch sein, dass es Unternehmen gibt, die da anders dazu stehen und die das auch möchten. Aber hier ist eben wichtig zu wissen, manche Menschen fühlen sich auch durch Wettbewerb demotiviert. Also kann auch nach hinten losgehen. Und dann müssen Unternehmen natürlich auch ethisch mit der Gamification umgehen und dürfen nicht versuchen, ihren Angestellten jetzt irgendeine bestimmte Meinung aufzudrücken oder sie in eine bestimmte Richtung zu erziehen. Ganz wichtig, da ist HR einfach gefragt, das Ganze aufmerksam zu begleiten, regelmäßig zu checken, ob es auch wirklich so genutzt wird, wie man es nutzen möchte und wie die Belegschaft es auch bewertet. Also hier könnt ihr auch regelmäßig mal Nachfragen, Feedback von euren Mitarbeitenden einholen. Ganz wichtig, die Grundvoraussetzung bei diesen Games muss einfach Freiwilligkeit sein. Nicht alle Mitarbeitenden springen gleich gut auf Gamification an. Deshalb müssen die Spiele-Mitarbeitende auch nachhaltig begeistern, damit sich dieser Neuigkeitseffekt nicht so schnell abnutzt. Das bedeutet dann aber auch, natürlich muss das Spiel laufend weiterentwickelt werden und ihr könnt nicht jetzt 5 Jahre mit dem gleichen Spiel irgendwie versuchen, eure Mitarbeitenden zu begeistern. Das wird wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Ja, und da frage ich mich doch jetzt, Marvin, und das würde ich gerne mal an dich stellen, diese Frage. Darf man denn jetzt Gamification vorschreiben oder muss das wirklich freiwillig bleiben? Findest du das in Ordnung?
Ich habe gerade schon ein bisschen geschluckt, als du gesagt hast, die Grundvoraussetzung ist die Freiwilligkeit. Also ich nehme mal das Coty-Beispiel. Ja? Da werden ja wirklich wichtige Inhalte geschult. Nämlich, die müssen die Produkte kennen, um sie zu verkaufen. So, wie wird denn bei euch heute oder wie wird bei ganz vielen Firmen heute noch oder bei vielen Firmen früher, wie werden da wichtige Inhalte mitgegeben? Da heißt es ja, liest ihr doch mal diesen wunderschönen riesigen Artikel oder so einen ganzen Artikelblock im Intranet durch. Beispielsweise, ich habe sogar bei Arbeitgebern am Anfang meiner Karriere, ist auch schon ein paar Jahre jetzt her, aber da habe ich einfach noch wirklich Ordner bekommen. So, ja, hier, da kannst du dir einfach mal diesen Ordner durchlesen. Und da hat mich auch keiner gefragt, will ich das freiwillig machen? So, ja, das ist alles auf Basis von Freiwilligkeit. Nee, da saß ich da einfach den ganzen Tag und habe einfach im Intranet irgendwelchen Schrott gelesen. Und da habe ich auch keiner gefragt, ob ich da drin Spaß habe. Und ich glaube auch nicht, dass das regelmäßig aktualisiert wurde. Okay, genug übers Intranet gerantet. Ich glaube, das kann man schon vorschreiben, wenn da wichtige Inhalte vermittelt werden und das eben wichtig ist für das Unternehmen und auch, dass die Mitarbeitenden da gut Fuß fassen und eben wichtige Informationen kriegen, kann man das, glaube ich, schon vorschreiben. Ich würde das jetzt nicht auf Freiwilligkeitsbasis machen, ehrlich gesagt. Das wäre bei mir, in meinem Unternehmen, wäre das so, wir machen hier Spiele, Punkt. Wer nicht spielen will, der muss Ordner lesen.
Absolut. Ich denke, es ist trotzdem sicherlich angeraten, da ein kleines Feedback aus der Belegschaft zu holen und mal zu gucken, finden die Leute das denn jetzt eigentlich hilfreich? Finden die Leute das gut? Macht denen das Spaß? Lernen die da mehr? Vielleicht ist ja der Ordner doch die bessere Wahl. Man weiß es nicht.
Kommt auch auf die Umgebung an. Wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet, wo nicht alle einen Laptop dabei haben zum Beispiel, ist so ein Online-Spiel vielleicht auch nicht das Richtige. Da kann ein Ordner schon weiterhelfen.
Ganz genau. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man da so ein bisschen das Ohr an der Schiene sozusagen hat und ein bisschen auch guckt im Team, was wünscht sich das Team und wie lernen die gerne.
Sagt uns doch auch gerne mal bei Spotify, ob ihr bei euch auf der Arbeit irgendwie Computerspiele benutzt, was ich sehr spannend fände. Wir haben da 3 Antwortmöglichkeiten, ja, nein und hätte ich aber gerne. Von daher, wenn ihr bei Spotify seid, scrollt einfach ein bisschen runter und antwortet auf die Umfrage. Freuen wir uns und sagen euch dann Bescheid, wie es hier bei uns bei den Podcast-HörerInnen so aussieht in Bezug auf Spiele. Und was wir euch auch noch sagen ist, wie ihr eventuell nochmal ein kleines Lächeln auf die Lippen bekommt diese Woche. Und zwar in unserer Kategorie HR Humor.
HR Humor.
Und da habe ich heute noch was Lustiges für euch mitgebracht. Und zwar geht es um Lee Henderson. Ihr Profil heißt auf Instagram HR Manifesto, also Manifesto gesprochen. Ich finde ihren Content einfach wahnsinnig lustig. Wenn ihr mal auf Instagram euch ihre Reels anguckt beispielsweise, dann hoffe ich, findet ihr da auch ein bisschen was zu lachen. Das ist wirklich absurd teilweise. Da werden irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen gezeigt, wo sich Leute Bälle ins Gesicht werfen und sie fragt dann immer die Frage dazu, hat HR das eigentlich genehmigt? Wahrscheinlich nicht oder vielleicht doch. Man weiß es nicht. Auch eine sehr witzige Videoreihe, finde ich, Things You Wish You Could Say at Work, wo sie einfach mal so richtig ehrlich Feedback gibt auf bestimmte Sachen, die so in Business-Kontext diskutiert werden, sage ich mal. Oder auch schlüpft sie gerne mal in die Rolle von toxischen Chefs oder KollegInnen. Von daher, ja, guckt euch das gerne mal an. Also HR Manifesto auf Instagram oder auch auf TikTok, glaube ich. Und sie hat auch einen Podcast, der heißt HR Besties, der auch sehr witzig ist. Viele schöne Sachen bei HR Manifesto und da findet ihr was zu lachen.
Und ich folge ihr natürlich auch schon und ich habe wirklich sehr, sehr geschmunzelt, als ich mir dieses Profil durchgeguckt habe. Natürlich haben wir euch alles, was wir hier gerade vorgestellt haben und auch das Profil in die Shownotes gepackt, also schaut da gerne rein. Wenn ihr Lust habt und euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet uns auch ganz, ganz gerne auf Spotify oder Apple Podcasts. Da freuen wir uns. Insofern würde ich sagen, wir wünschen euch eine wunderschöne restliche Woche. Wir hoffen, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.